man eure Band im Internet sucht, dann landet man ziemlich schnell bei Wikipedia und da steht sowas Freches eigentlich wie: Ihre Lieder bedienen eine schwierig einzugrenzende Anzahl von Genres. Finde ich, kann man schon mal besser sagen. Also ich würde sagen, eure Lieder vereinen eine beeindruckende Vielfalt an Genres und sind geprägt von einer außergewöhnlichen Musikalität, die man auf jeden Fall mal live erleben sollte. Am 4. April ist jetzt über Cloudzill euer neues Album erschienen. Das heißt Rush Hour des Lebens. Und darüber sprechen wir heute. Zu Gast sind Jascha und Tammo von Oddkappe.
Hallo.
Hi.
Vielen Dank für die Einladung.
Sagt ihr eigentlich Oddkappe oder Oddkappe?
Das kann man beides machen. Ich glaube, ich sage Oddkappe.
Ja. Ja, ich auch. Ja,
unterschiedliche Varianten. Wir haben schon mal irgendwie einen Taxifahrer in Bayern, hat das mal als Radkappe verstanden. Das ist auch ganz gut. Oder als wir mal Platten zu uns in die WG nach Neukölln zugeschickt bekommen haben, hat der Postbote gefragt oder gesagt, wir haben hier eine Bestellung für ODD Couplet. Das fand ich auch sehr gut.
Oh, ODD Couplet ist aber auch richtig gut. Ich kenne euch beide ja von Sons of Time. Das ist ja auch so missverständlich, weil es heißt ja nicht Söhne der Zeit, sondern Sonnen des Thymians. Da habt ihr vorher zusammengespielt. Und immer, wenn man irgendwas über euch liest, dann ist eigentlich der erste Satz, ihr kommt aus Ostfriesland. Und ich glaube, voll viele Leute haben von Ostfriesland so diese Otto-Romantik aus den 80ern oder 90ern. Ja. Wie ist denn die Realität, die ihr damals in Ostfriesland erlebt habt? Wie weit ist sie davon weg?
Das ist eigentlich genau wie in einem Otto-Film. Also.
Ich würde auch sagen, ja.
Und dass wir nicht ganz so ländlich wohnen und Norden hat so 25.000 Einwohner und da gibt es schon Straßen und mehrere Schulen, sogar nicht nur eine. Aber ansonsten, wenn man ein bisschen aus der Stadt rausfährt, das waren dann ja auch einfach die Originaldrehorte von dem Otto-Film, wenn es denn dann in Ostfriesland da stattgefunden hat. Also der Turm ist so ja eine halbe Stunde von Norden entfernt.
Ach Gott, echt krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte jetzt, ihr sagt, nee, komplett überzogen, so sieht's da nur in gewissen Ecken aus. Okay. Nee. Habt ihr beiden dann eher so, ohne das jetzt runterspielen zu wollen, so aus der Not zusammengefunden, weil ihr so die zwei wart, die sich für Musik interessiert hatten und sich ähnlich waren? Oder gab's da schon ein paar Menschen, die ganz cool waren?
Also wir haben Glück gehabt, dass es zu der Zeit, als wir so Teenager waren, da gab es da eine Handvoll Bands, die da Musik gemacht haben, die dann auch, keine Ahnung, irgendwie 2-3 Jahre älter waren als wir. Und es gab da für eine kleine Stadt schon so eine kleine Szene. Wir sind ja so ziemlich genau gleich alt und da wurde es da schon enger. Aber ich glaube schon, dass wir uns schon irgendwie gefunden haben. Also es war bedingt nur aus der Not. Also wir hätten auch mit anderen Leuten Musik machen können, oder?
Ja.
Also nicht viele, aber
Ja, wahrscheinlich. Na, wir haben dann irgendwie auch die gleichen, ich glaube, worauf wir dann musikalisch standen, das war relativ selten. Also da waren wir, glaube ich, schon irgendwie zu dem Zeitpunkt, als wir damit angefangen haben, die einzigen, die Musik gemacht haben, zumindest, oder die irgendwie Instrument spielen wollten oder konnten, wie man das auch mal nennen will, die das gut fanden, was wir gut fanden. So kann man es, glaube ich, sagen.
Also es war schon so schnell, so wie also dieser ganze Stoner-Rock-Kram und zu der Zeit, 2005, war ja auch schon auch Punk und Hardcore irgendwie mehr ein Ding.
Metalcore, dieser ganze Kram, genau.
Ja, genau.
Da konnten wir nichts mit anfangen.
Ja. Wie weit hat sich denn das, was ihr jetzt, wenn wir jetzt wirklich Rush Hour des Lebens nennen, wie weit hat sich das über die Jahre entfernt von der Idee, mit der ihr losgegangen seid? Weil ich finde, das ist Stoner-Rock, klar, das kann man so als Anker nehmen für das, was ihr macht. Aber ansonsten ist es ja schon sehr individuell.
Ja, komplett entfernt. Also da finde ich auch so die Stoner-Rock-Szene, ja, die ist da ja nicht so offen und ziemlich konservativ. Und da, wir haben auch schon irgendwie Konzerte in dem Bereich gespielt oder auf dem Desert Fest oder sowas, aber wir sind da immer die Paradiesvögel.
Ihr kommt mir immer so ein bisschen vor wie die Leute, meistens sind es Männer, die in der Fußgängerzone stehen, irgendwie so oben an der Kappe haben die so eine Schelle, unten haben sie dann so ein Glöckchen, irgendwo noch so eine Tröte und eine Gitarre und alles wird in rasender Geschwindigkeit gleichzeitig bedient. So empfinde ich eure Musik. Ist das auch so, wie ihr selbst es beschreiben würdet?
Ja, wir grenzen uns da nicht wirklich ein, würde ich sagen. Also auch so, keine Ahnung, die Anzahl an Overdubs, die man so machen darf. Man könnte ja schon einfach sagen, wir sind zu zweit und Schlagzeug, Gitarre und dann 2 Gesänge und das war's. Und dann macht es aber ziemlich viel Spaß, dann noch einen Bass einzuspielen und dann noch ein Tambourin und dann hat Tammo ab Album 2 oder 3 so immer mehr einen Synthesizer für sich entdeckt. Und jetzt ist das ziemlich viel geworden. Und um das live jetzt so umzusetzen, haben wir eine dritte Person dabei, die halt all das machen muss. Also die Bass spielt und Keys und auch noch was mit den Füßen macht, ja.
Aber startet es dann, wenn ihr komponiert, mit dieser Fülle oder ist es erstmal ein handelsüblicher Song? Wenn man jetzt den Song Sehnsucht Jeep nimmt, wenn man da alles wegnimmt, diese ganzen Feinheiten, dieses Tuten, diesen ruckelnden Rhythmus, der auch so quasi diesen laufenden Jeep so vertont, kommt es gleich in der Fülle zusammen oder ist es erstmal normal?
Also der Song sticht so ein bisschen raus, weil ich glaube, es ist der einzige Song auf dem Album, den wir komplett zusammen geschrieben haben. Und der ist tatsächlich aus einem, also beziehungsweise zusammen gestartet haben. So, zusammen geschrieben haben wir die Songs irgendwie alle, aber das ist, glaube ich, der einzige Song. Obwohl, nee, Sonne auch. Naja, der war am Anfang wirklich einfach nur so Gitarre und Schlagzeug und hat sich dann einfach immer weiter aufgebaut, so mit der Zeit. Aber das Grundgerüst war eigentlich nur Gitarre und Drums bei dem Ding, ja.
Gibt es denn für Rush Hour des Lebens so ein zentrales Thema, wo ihr sagen würdet, das vereint sich da drauf? Ich finde, das wechselt immer so ein bisschen. Man kann aus jedem Song unterschiedliche Facetten rauslesen, worum es eigentlich geht.
Meinst du textlich oder musikalisch?
Textlich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es hat mehrere so Hauptthemen.
Ja, ich glaube, es sind die klassischen Themen, die wir oft bedienen, oder die so für uns zum Feld auch so ein bisschen stehen, die sind weiterhin vorhanden. Es kristallisiert sich ja immer, also bei uns zumindest automatisch, immer pro Album so eine, naja, so eine Grundaussage kristallisiert sich immer so raus, ohne dass man jetzt unbedingt, finde ich, jetzt vorher gedacht hat, das muss jetzt darum gehen. Es ist einfach nur so, dass die Texte alle immer einen ziemlich persönlichen Bezug haben. Von daher passt es dann automatisch, würde ich sagen, zusammen. Und Jascha hat einfach diese Überschrift dafür gefunden, die ich auch sehr passend fand, weil erstens sind das Songs, die aus einem sehr langen Zeitraum zusammengekommen sind. Und aber auch passt es in den Zeitraum rein, in dem wir uns in dem Moment befinden, immer noch oder auch befunden haben, als wir das geschrieben haben.
Ist der lange Zeitraum, den ihr an der, also die letzte Platte ist 4 Jahre, nee, 5 Jahre sogar her.
Ja.
Habt ihr aber jetzt nicht wirklich 5 Jahre daran geschrieben, oder doch?
Ja. Also es hat ja schon irgendwie 2 Jahre gedauert, bis wir überhaupt die Tour spielen konnten zu dem Vorgängeralbum. Ja, die Tour wurde 4-mal verschoben und in der Zeit haben wir das so ganz locker gemacht. Und dann, ja, ich bekomme auch nicht mehr zusammen, wie lange man da jetzt.
Also ja, man kann sagen, es gab einen riesigen Pool an Songs, der sich über eine lange Zeit aufgebaut hat. Ich denke mal, es gibt Songs, wo vielleicht erste Ideen schon auf 2020 zurückzuführen sind, auch noch. Aber dann hat sich das so zusammengefasst und ich glaube, die letzten Sachen, ja, wurden halt dann 2024 gemacht.
Ist es für eine Band wie euch eigentlich gut, wenn ihr mehr Zeit habt? Oder neigt ihr dann dazu, vielleicht auch so einen Song wie Sehnsucht Jeep, bei dem es jetzt nicht so ist, aber so einen Song auch zu überladen und zu viel mit Spielereien daran rumzufeilen? Oder könnt ihr dann auch gut loslassen?
Nee, also loslassen können wir, glaube ich, schwieriger, vor allem ich nicht. Jascha kann das gut. Ich bin da eher schlecht drin. Dafür gibt es dann aber Jascha, der das dann einfach macht. Ich würde sagen, dass in diesem Kontext ist das, also in dem Kontext dieses Albums ist das alles ein bisschen anders, weil es ist nicht so, dass ich mir denke, wir hätten die Songs jetzt so überreizt, sondern es gab einfach einen Pool an vergleichsweise vielen an Songs, die angefangen haben. Und dadurch gab es eher so eine Masse und wir haben dann eher selektiert. Ich glaube, wir haben uns relativ viel Zeit bei den Sachen auch gelassen, weil wir das einfach auch mal brauchten und es lange so, wir einfach gar nicht so dieses Ziel hatten, ah, wir machen jetzt ein Album, sondern es waren einfach so Songs, die sind so entstanden. Ich glaube, das war unabdingbar für Album Nummer 5, dass wir das tun, weil, genau, es ist halt Album Nummer 5 und ich glaube, wir mussten uns da so ein bisschen freispielen.
Beispiel von was?
Von allem, was es so gibt und was es so gab. Nee, und auch einfach, Corona war einfach auch eine komische Zeit. Wir haben uns dadurch auch viele Fragen gestellt über die Zukunft dieser Band oder auch die Zukunft an sich von Musik oder unsere Rolle, wie wir uns darin sehen im Allgemeinen. Und ich glaube, das war für uns beide irgendwie wichtig. Wir haben beide auch verschiedene Sachen gemacht und ganz andere Projekte angegangen musikalisch. Und ich glaube, wenn wir das nicht getan hätten, weiß ich nicht, ob das jetzt so geworden wäre.
Ja, oder ob man halt noch Lust darauf gehabt hätte. So. Und wir
Genau.
waren dann, glaube ich, letztes Jahr ja auch wirklich wieder an einem Punkt, wo wir gesagt haben, so, aber wir wollen das jetzt unbedingt machen und geil, lass uns sowas machen. Und
Ja.
das ist gut, dass sowas passiert, wenn man denn dann das fünfte Album rausbringt.
Ja.
Muss jetzt schon sagen, ist für mich so ein bisschen Downer, weil das höre ich total oft von Bands jetzt, gerade Bands, die so ein bisschen abseitig sind, die ich gerne mag, dass man immer so, also manche sagen es so konkret wie ihr, aber viele sagen es zwischen den Zeilen so, ich wusste gar nicht, ob ich noch weitermache, ob mir das unter den Bedingungen noch Spaß macht. Das ist eigentlich total schade. Hoffen wir mal, dass viele das so überstehen dann, ne?
Nee, das ist echt da halt so, ja, oder wir sind jetzt eben, wir sind in der Rush Hour des Lebens, wir sind Mitte 30 und dann noch, wenn man nicht komplett durchgestartet ist, an dieser Idee festzuhalten, Musik zu machen, egal ob jetzt zu 100% oder irgendwie in Teilzeit sozusagen, aber alle Entscheidungen hinsichtlich unserer beiden Karrieren haben wir immer aufs Musikmachen ausgelegt. Und das genau mit Mitte 30 zu machen, wird dann immer schwieriger oder auch vor sich selber zu rechtfertigen, wenn es denn dann auch ja so schwierig bleibt. Ja.
Und dann kommt oft noch oder fällt oft noch in Verbindung mit eurer Musik das Wort Dada. Ich weiß gar nicht, ob die das wirklich dann immer so, also ob die das so als Synonym für quatschig verwenden, was ich bei eurer Band auch überhaupt nicht empfinde. Ich empfinde es als total ernsthaft. Oder ob die das wirklich auf diese Dada-Bewegung beziehen, die ja irgendwie, ich glaube, aus dem Zweiten Weltkrieg resultierte, so die quasi die Ablehnung der konventionellen Kunst hatte. Ich glaube, in der Richtung könntet ihr euch aber mit dem Wort Dada schon so ein bisschen identifizieren, oder? Also Art Couple heißen ja nicht umsonst so. Es soll schon, vielleicht kein Gegenentwurf, das ist vielleicht zu groß, aber ihr habt schon den Anspruch, nicht 0815 zu klingen.
Ja, das schon. Und ich denke, wir haben uns halt, glaube ich, relativ bewusst mal am Anfang gesagt, dass wir da keine Grenzen setzen wollen mit dem, was wir machen wollen. Wenn wir denken, das wollen wir zu tun, dann machen wir das einfach. Dafür haben wir auch unseren Preis oft gezahlt. Aber genau, ich glaube, das wird dann irgendwann, sieht das dann, ist das dann trotzdem eine Stringenz, also hat das etwas in sich. Dadaismus ist auf jeden Fall ein großes Wort. Ich glaube, viele Leute beziehen es vor allem auf textliche Sachen, wo man sich oft, ja, da wie ich oft die Frage stellen kann, was hat das jetzt noch miteinander zu tun? Da, so verstehe ich das immer.
Also ich sehe es zum einen auch in, ich habe jetzt eure Platte ja, kurz bevor sie rausgekommen ist, kam die Platte bei mir an, dann habe ich mir die Songtexte nochmal angeschaut. Und mir war schon klar, dass ihr Jeep auf Jeep reimt. Das war schon klar. Aber dass ihr Bills auf Bill reimt, das hatte ich jetzt gar nicht so gehört. Ich habe gemerkt, dass ich euch oft so ein anderes Wort untergeschoben habe. Also ich habe zum Beispiel, ich schreibe nur noch Riffs oder ich schreibe nur noch Bits, habe ich gesungen. Und da habe ich dann noch mal so genaues Augenmerk drauf gelegt und habe gedacht, ah, in manchen Momenten ist es echt schon bewusst offen gelassen, was ich aber gut finde und was auch schon mutig ist an manchen Stellen, um das jetzt mal so auszudrücken. Habt ihr da manchmal so Diskussionen drüber, so ob der Bogen überspannt ist, so eine Zeile wie It's the only one I got über die Haut?
Ja, da gibt es auf jeden Fall manchmal so ein paar Diskussionen. Das stimmt. Manchmal wird dann da auch noch an so kleinen Wörtern was umgedreht und dann passt es im Endeffekt irgendwie dann auch. Also wir machen das schon so, dass es dann am Ende für uns beide passt, auf jeden Fall.
Wir haben auch schon, ich sage jetzt nicht, welche Textzeile von welchem Song, aber es gibt auch komplette Platzhalter, Textzeilen, die dann meistens von mir kommen oder wir in dem Fall irgendwie schnell was eingeworfen haben. Und das ist dann jetzt halt einfach so auf der Platte geblieben. Und genau.
Ja.
Ich glaube, das ist ein großes Ding. Texte ist einfach ein komisches Thema, weil man kann immer versuchen, nach so einem Sinn in Texten zu suchen oder warum man jetzt das macht oder das muss irgendwie zusammenpassen oder so. Ich finde, also ich persönlich denke, man sollte sich von dieser Idee so ein bisschen lösen, solange sich ein Text gut anfühlt, wenn man ihn hört, weil darum geht es ja vor allem in dem Moment. Die müssen jetzt nicht unbedingt in runtergeschriebener Form wie ein Gedicht wirken können. Also solange sich das gut anfühlt, ist das schon richtig so. Und dann ist es auch ein bisschen egal, ob das jetzt thematisch eigentlich passt oder nicht, weil wenn es gefühlsmäßig passt, dann passt es.
Das
So.
heißt, die Texte gehen ja auch unter Umständen für euch beide nicht immer zu 100% auf. Weil wenn ich jetzt an die Deko denke, ich höre mir den Song an und dann Habe ich da was reininterpretiert? Ich bin dann auch noch so doof und schreibe es in die Review rein. Und dann höre ich ihn mir 2 Tage später nochmal an und denke, nee, ab dem Punkt ergibt das eigentlich gar keinen Sinn, was ich mir gedacht habe. Ignoriere es dann und nehme den Song genauso, wie du gesagt hast. Ja, klingt aber gut und hat ein gutes Gefühl in die Richtung. Aber so ganz genau könnte ich es jetzt auch nicht sagen. Also es geht euch auch so.
Ja, also es gibt Songs, die haben ein ganz klares Überthema und die schweifen dann vielleicht stark aus. Also Dübelmann, auch wenn viele Leute den sehr, der wird immer falsch verstanden, und das ist aber auch okay. Der hat für mich ein ganz klares Thema. Der ist auch für mich textlich gar nicht so weird tatsächlich. Aber es gibt auch Texte wie, ja, zum Beispiel Deko ist ein super Beispiel. Also ich muss sagen, da bei dem Text, das ist jetzt auch bei vielen anderen Interviews, die wir gemacht haben, mir auch nochmal aufgefallen und als ich mich auch nochmal damit beschäftigt habe. Also Deko, wir wissen beide nicht mehr, was das soll. Der ist irgendwie so geworden. Ich weiß es nicht, warum. Ich kann es echt nicht beantworten. Die einzelnen Teile ergeben für sich irgendwie Sinn, aber inwiefern das zum Teil zusammenhängt, schwierig. Aber wenn Leute das gut finden und den Text mögen, dann ist das alles cool.
Man schaltet halt automatisch von diesem Hören und Denken in so ein Fühlen rein. Und das, finde ich, passiert im besten Fall, wenn man Musik hört, dass man sich dann nicht mehr fragt, wo ist das alles für? Und das war das, was ich vorhin meinte. Wir haben, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, kurz über eure Konzerte gesprochen. Und genau das, finde ich, ist, was auf euren Konzerten passiert. Dass man irgendwann ab einem bestimmten Punkt, ist einem das total egal, welcher Song ist es? Hat er sich vielleicht gerade versungen? Sitzt der nicht eigentlich am Schlagzeug? Sondern man ist in so einem Wabern drin. Und das finde ich total super. Und das können wirklich nicht viele Bands. Ich glaube, auch auf Platte ist es noch mal schwieriger.
Vielen Dank.
Ja, gerne. Es gibt aber einen Song allein in Berlin. Ich finde, der ist jetzt relativ klar, ne?
Der ist ja klar.
Von der Message her. Aber ich weiß gar nicht, wohnt ihr beide noch in Berlin? Ich glaube, einer von euch wohnt doch in Köln, oder?
Nee, wir wohnen beide in Berlin.
Ja.
Wer war dann in Köln in den Produktionsprozess involviert? Ich glaube, das stand so in der Presseinfo.
Unser Produzent Olaf Opal.
Olaf Opal, dann lass doch mal zu Olaf springen. Olaf Opal kenne ich oder ist mir jetzt wieder präsent von der Beatsteaks-Platte. Da habe ich mich noch mal mit ihm auseinandergesetzt, weil er die letzte Beatsteaks-Platte gemacht hat. Und ihr habt auch vorher schon mit dem aufgenommen, die Platte davor.
Genau.
Also erstmal fragt man sich ja, wenn man euch beide jetzt so erlebt, wieso brauchen die überhaupt einen Produzenten? Das ist schon mal die erste Frage, die ich mir stellen würde. Jetzt habt ihr euch zweimal Olaf rausgesucht. Warum? Was trägt der bei? Was macht der mit euch noch, was euch besser macht?
Also das stimmt natürlich, dass wir jetzt auch gerade bei dieser Platte, die wir eigentlich, wenn du so willst, so zu dritt produziert haben und er das Album natürlich gemischt hat, war er trotzdem eigentlich Ideengeber, dass die Platte jetzt so aufgenommen wurde, wie sie aufgenommen wurde. Oder beziehungsweise hat er gesagt, als er die Pre-Productions vom Album gehört hat, dann meinte er halt einfach so, ja, ist doch geil. Und dann mussten wir dadurch das ganze Album nicht nochmal aufnehmen, beziehungsweise haben eigentlich ganz viel ursprüngliche Demos genommen.
Die dann einfach nochmal
Also
gut
die Sache bei
abgemischt
dem
wurden.
Album.
Ja.
Und er hat auch eine kleine Zeile bekommen. Ich glaube, Häuser sind blöd. Da heißt es, auch Olaf hat es gesagt.
Ja, genau. Also ja, wir hatten sehr viel aufgenommen und dann hatten wir aber im Mai letzten Jahres nochmal so 4 Tage, wo wir tatsächlich zu dritt dann im Studio gesessen haben und einfach über alle Songs so kurz rübergegangen sind und ein paar Vocal-Sachen neu gemacht haben. Dieser Mittelpart von Sehnsucht Jeep, das ist eine Idee von Olaf. Da haben wir kurz auf ihn gewartet und dann haben wir gejammt und dann meinte er, ja, ist doch cool. Und dann hat er einfach ein Mikrofon vorn kurz aufgebaut und das halt einfach mitgeschnitten
Er hat es
und
nicht aufgebaut, es stand schon da.
ja genau, er hat noch nicht mal, genau, und er hat es auch noch nicht mal umgestellt, ne? Das ist auch einfach so, das ist so. Und dann hat er immer kurze Rough Mixes gemacht, einfach auf seinem Laptop mit seinen Laptop-Boxen und uns dann geschickt. Also es war wirklich so interessant zu sehen. Weil Olaf ist ja ein Vollprofi, der seit über 30 Jahren Platten macht und der weiß, worauf es ankommt. Und der ist so unaufgeregt, fast schon irgendwie so zu unaufgeregt, da irgendwie rangeht und ich den einfach beim Musikmachen oder beim Aufnehmen, das war mir bei diesem Album schon fast ein bisschen zu wenig, weil ich habe auch gesagt so, okay, wir machen eine Platte zusammen, aber es wäre auch cool, wenn wir öfters im Raum zusammensitzen. Und jetzt waren es echt nur 4 Tage. Und bei dem Album davor haben wir halt alles zusammen aufgenommen. Und ich mag es einfach wahnsinnig gerne, wenn er wenn er irgendwie eine Idee hört und dann lacht. Das ist für mich immer so ein gutes Zeichen. Oder er, wenn er dann aufnimmt oder wenn wir irgendwie Schlagzeug tracken, ist das so laut in dem Raum, dass man da, keine Ahnung, also man kann da keine halbe Stunde sitzen, so, weil das, also, das ist einfach nur krass.
Ja,
Ja.
und wenn ein Norddeutscher über dich sagt, dass du unaufgeregt warst, dann hat es auch schon ein anderes Level. Da
Ja,
muss er
stimmt.
schon, da muss
Stimmt
er schon
eigentlich. Ja.
lethargisch rumgesessen haben.
Ja,
Ja,
ja.
total interessant. Das heißt, aber ihr beide macht das Songwriting. Kommt ihr dann schon, also ist es sehr stark geskribbelt, wenn ihr so einen Song macht, oder setzt ihr beide euch konzentriert hin und macht jeweils einen Song größtenteils alleine oder dann wirklich zusammen?
Vorwiegend ist das, oder jetzt auch so seit dem letzten Album, dass ich ganz viele Instrumentals schreibe, wo dann auch schon Bass, Gitarre und Schlagzeug irgendwie so die Grundidee steht, und dann heißt es immer so, ah ja, die Demo ist doch cool, schick doch mal die Stems, also die Spuren so vom Song, und dann macht Tammo den Song fertig mit seinem Arrangement, mit Synthes und seinen Vocals. Und jetzt war es aber auch so, und das war bei diesem Album neu, was ich auch sehr cool fand, dass Tammo angefangen hat, Gitarre zu spielen. Und dann hat so das erste Mal Songs mit Instrumentalen mir dann geschickt habe. Und davon ist zum Beispiel einer allein in Berlin, wo ich eigentlich, also ich habe da nichts gemacht. Ich habe, glaube ich, gesagt, so, ah, die Liedmelodie muss nochmal auf dem Rhodes aufgenommen werden. Und keine Ahnung, sonst habe ich da, glaube ich, nichts gemacht. Ja. Ja. Und es klingt trotzdem nach Ottkappe.
Ja, ich glaube, ich habe bei Monotonie auch einfach nur das Schlagzeug nochmal eingespielt mit dir. Das war's, ne? Dann stand das auch alles.
Ja.
Witzig ist auch zwei Leute, weil zwei Leute war vorher ein ganz anderer Song. Habe ich mehr oder weniger alleine gemacht. Und dann hat Jascha den gecovert und hat ein komplett neues Instrumental gemacht und den neu eingesungen. Und der Song klingt gar nicht mehr so, wie er mal war. Das ist sehr lustig. Das ist wie, als er hat den einfach neu interpretiert.
Stimmt, das ist eigentlich ein Cover von einem Tamodén-Song.
Ziemlich komisch.
Hebt ihr solche Sachen auf, dass ihr, ich hatte jetzt gerade vor euch Messer im Podcast und die haben ja gerade so Raritäten so eine Platte mit Raritäten und alten Demos und so rausgebaut. Könnt mir das bei euch auch interessant vorstellen? Habt ihr da so ein Archiv mit
Also
solchen
ja,
Sachen?
wir haben hier noch und auch noch ältere Sachen, und wir hatten auch schon mal darüber gesprochen. Aber ich könnte mir halt gerade nicht vorstellen, und das müsste dann, glaube ich, dann irgendwann ein Label sagen, was sich das anhört und irgendwie sagt, so, hey, da gibt es einen Mehrwert, und das ist schon cool. Ich find's, ich weiß gerade nicht, ob das unbedingt andere Leute hören müssten oder
Ja.
überhaupt wollen. Ich
Für mich ist es auch so, die Songs sind aus einem guten Grund in der Version nicht auf einer Platte gelandet.
Ja, das stimmt auch wieder. Ja, manchmal gibt es gute Ausnahmen. Bei dieser Messerplatte war es wirklich so, aber ich hatte denen auch attestiert, dass es meistens ist es wirklich so, was die Küchenschraube fallen lässt, wird nochmal aufgekehrt und dann kommt es halt auf eine Platte.
Ja.
Aber wie gesagt, bei euch könnte ich es mir echt spannend vorstellen, vor allem wenn du sagst, der klang vorher ganz anders. Aber zwei Leute ist mir auf jeden Fall ins Auge gesprungen, und zwar wegen dem Video. Also die Videoidee kam von dir, Tamo, und editiert hast du es auch. Und ich habe mir gedacht, das wirkt so wie so eine Idee, die so erstmal ganz cool ist in der Theorie, und dann, wenn man es umsetzen muss, denkt man, wer hatte diese Scheißidee? Das ist doch wahnsinnig kompliziert gewesen, oder?
Ja, das war schrecklich. Also der Editing-Prozess war schlimm, ja. Aber ich hatte auch Bock drauf. Ich hatte auch Bock, mich da rein zu. Ich bin auch krass detailverliebt, und ich hatte Lust darauf, das zu machen. Und ich fand die Idee cool. Ich wusste aber auch, wie schlimm das werden wird. Also das war mir schon bewusst. Und wir hatten aber auch sehr viel Zeit für dieses Video. Also wir hatten sehr viel Zeit, bis es fertig sein musste. Deswegen hat das irgendwie auch Spaß gemacht. Ich mag das dann auch, da dann so reinzugehen und dann da so auszurasten. Was immer so lustig ist, wenn man dann da so viel Zeit mit verbringt und das so fertig macht und dann da so reingeht, und dann guckt man sich das einfach nie wieder an.
Es ging dir um die Sache sozusagen, ne? Bei dem
Ja,
Video.
genau.
Ja. Das war jetzt eine Zeile aus, also für alle, die es jetzt nicht wissen, warum wer jetzt gelacht hat, das war jetzt eine Zeile aus, ich glaube, dem letzten Song, ne? Die
Ja.
Sache, heißt auch so, ja. Da sprechen wir aber auch noch drüber. Trotzdem würde ich jetzt noch mal gern auf eine Zeile eingehen. Die Deko haben wir schon gesagt, ihr wisst nicht mehr, worum es geht. Ich habe mir irgendwas zusammengesponnen, weiß auch nicht mehr, ob das jetzt wirklich so stimmt. Aber da gibt es eine halbe Zeile, verschwende keine Zeit, außer es ist meine. Jetzt wart ihr gerade auf Tour. Ich glaube, da verschwendet man auch ziemlich viel Zeit. Was ist denn so in Verbindung mit so einem Albumprozess oder überhaupt mit der Band? Was ist denn die größte Zeitverschwendung, die ihr euch echt gerne sparen würdet?
Social Media natürlich. Bis auf, also man muss schon sagen, dass wollten uns der Sache schon annehmen oder beziehungsweise sagen wir mal, es war ein Prozess, der zwischenzeitlich dann auch nicht immer ganz einfach ist, weil man muss da ja auch einfach auf den Nenner kommen, wie sehr will man sich in Anführungsstrichen auch dieser Sache gegenüber anbiedern. Und ich habe dann auch einfach zu Tamo gesagt, so, lass uns doch einfach versuchen, dass wir irgendwas finden, an Social Media Content, wo wir irgendwie hinterstehen können. Und ich glaube, das haben wir beide auch eingesehen, dass das möglich ist und dass das in dem Fall dann auch Spaß machen kann. Aber das ist ansonsten, wenn man dann guckt, so, ah ja, weil man will Musik machen und das ist ja auch alles ein Privileg, dass wir das auch auf dem Level hier so machen dürfen. Ja, ist es natürlich teilweise bescheuert, wie viel Zeit man damit verbringt oder verschwendet, diese Sachen zu erstellen. So, ja.
Ich glaube, bei den meisten Bands ist es so, dass die, würde ich es einfach mal unterstellen, dass die Platten machen, um auf Tour gehen zu können. Aber bei euch, wenn ich euch richtig verstehe, ist es ja schon fast gleichwertig. Also dieses Platten erstellen macht euch wahrscheinlich mindestens genauso viel Spaß, wie auf Tour zu gehen, oder? Weil es ja bei
Ja.
euch auch nochmal ein bisschen anders ist. Nicht so 0815.
Ja, definitiv. Ich muss sagen, ich war zum Beispiel persönlich sogar immer ein größerer Fan davon, Platten zu machen, als auf Tour zu gehen. Das hat sich jetzt in den letzten verändert, wo ich dann nicht mehr auf Tour war. Aber sonst war das von mir immer so ein bisschen so meine Haltung.
Aber
Ich
Tamu, könnte das bei dir jetzt nochmal 3 Monate weitergehen, auf Tour zu gehen? Oder war das jetzt auch okay?
habe schon Bock auch immer noch gerade.
Wie ist es denn mit der dritten Person, die ihr auf Tour mit dabei hat? Ist, wie heißt er, glaube ich, Fabian? Fabi?
Fabian, ja.
Fabian, genau. Ist der dann super motiviert, weil der ja diesen ganzen Prozess vorher nicht hat und wirklich nur so, hey, wir gehen auf Tour?
Also Fabian ist immer motiviert, der ist,
Ja.
gehört, glaube ich, echt zu den euphorischsten Menschen, die ich kenne und ist auf jeden Fall voll ansteckend. Aber ich glaube, es war jetzt auch seine vierte Tour
Eine
dieses
vierte Tour
Jahr.
dieses Jahr.
Ja, der war viel unterwegs, aber nein, der hat Lust gehabt und mochte, glaube ich, auch das Album ganz gerne und das hat alles super geklappt. Also.
Ja, mit Fabian ist es easy, weil, oder es ist, macht das immer auch viel, oder es ist auch sehr dankbar, weil der einfach, der mag auch so Challenges. Wenn er dann so, er weiß, es wird kompliziert,
Ja,
da
also um
guckt
das
man jetzt.
musikalisch so
Ja,
umzusetzen. Ja,
genau.
und dann muss er das hier noch rechts mit dem Bass und dann, wie du das vorhin beschrieben hattest, mit dieser Person,
Ja,
die
ja. Ich
raus.
weiß
Ja.
gar nicht, wie
Das
man
ist
so
sein
jemanden
Job.
nennt. Wie nennt man die denn, diese Leute? Da gibt es doch bestimmt eine Bezeichnung dafür.
Ich weiß es gerade
Auch
auch
nicht.
nicht. Aber auf jeden Fall kurz, seine Band Paralymph möchten wir sehr ans Herz legen. Die ist cool, underrated und genau, check die
Definitiv.
aus.
Was machen die für Musik?
So Psych-Prog, würde ich sagen.
Ja.
Ich wusste, dass ihr jetzt nicht Grunge oder sowas sagt, weil ich denke, jemand, der sagt so, okay, Art Couple, cool, mache ich mit, der muss Challenges mögen, weil das ist ja bei euch nicht hier so Strophe, Refrain, C-Teil und das war's, sondern es ist
Ja.
ja, hier kommt noch ein Boing und da musst du nochmal hier hochdrehen und da noch ein Echo und so. Ist das aufwendig oder habt ihr jetzt mit ihm auch wirklich jemanden gefunden, den ihr schnell und leichter briefen könnt? Weil diese Person soll es ja schon können.
Also Fab ist ein Vollprofi, der kann das eh alles spielen und der bereitet sich auch immer sehr krass vor. Also teils ist er, glaube ich, besser vorbereitet als Jascha und ich.
Ja, also war auf jeden Fall, das war auch das erste Mal, dass ich von Odd Couple Noten gelesen habe, weil er die so mitgeschrieben hat. Und ja.
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 Das heißt, ihr komponiert auch ohne Noten?
Tja, wir können
Ja,
das
ne?
gar nicht.
Ja,
Keiner von uns.
interessant, interessant, dass du das sagst, weil Charlotte Brandy, die euren Pressetext geschrieben hat, die werde ich in 2 Tagen im Podcast haben und ich habe dann dementsprechend über sie recherchiert und war total überrascht, dass sie auch ohne Noten komponiert.
Ja, okay, aber bei ihr finde ich das, wenn ich mir so ihre Musik anhöre, oder sie, ich meine, sie spielt ja auch richtig gut Klavier, dass sie da keine Verbindung hat, dass sie auch Noten lesen kann, aber zum Beispiel, wenn Tamo Sintis spielt, dann sind das halt so ein paar Akkorde und dann macht er da den Arp an und dann war es das so. Ich liebe dein Spiel, Tamo, aber du weißt, ja.
Ich weiß noch nicht mal, was das für Akkorde sind, die ich da mache.
Genau.
Leider. Okay,
Ja,
das ist
deswegen
sehr.
wahrscheinlich, okay. Deswegen ist es auch schwierig oder wäre es überhaupt, also klar, schon allein vom Namen Art Couple wird es nicht gehen, aber Könntet ihr euch das überhaupt vorstellen, dass noch jemand mit dazukommt, so dauerhaft?
Wir haben das tatsächlich beim dritten Album probiert, mit dem dritten Mann vorher sozusagen, der ist Dennis. Und der war sogar auch auf Pressefotos. Und dann hatte er aber auch gesagt, so, hey, das ist bei euch so eingefahren und das ist nicht so einfach. Und dann hatte er eben auch andere Prioritäten beziehungsweise eigene Projekte. Und es ist halt einmal auf der kreativen Ebene, es ist halt einfach so, funktioniert. Und wir sind da, glaube ich, glücklich, irgendwie Olaf als Korrektiv irgendwie mit dabei zu haben. Und wir sind auch absolut offen für so Gastbeiträge oder auch wenn wir jetzt mal überlegen, so das nächste Album könnte man vielleicht live einspielen, ohne so viele Overdubs. Aber dann würden wir trotzdem die Musik schreiben und uns dann halt einfach nur mehr Arme und Füße sozusagen besorgen, um das irgendwie dann live in einem Raum aufnehmen zu können. Ja.
Spannend. Stelle ich mir spannend vor, zu wissen, wie viel jetzt in der Umsetzung, wenn ihr es spielt, mit euch beiden zu tun habt. Also wenn ihr eine normale Albumproduktion macht und inwiefern man das auf mehrere Hände und Füße verteilen kann. Ist auch interessant. Ich finde so der einzige Song, weil man euch total oft mit Eagles of Death Metal vergleicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich warum. ohne dass ich jetzt sagen würde, dass das eine schlechte Band ist. Du stehst auf. Das ist mein Favorit aktuell. Und zwar der einzige Song, wo ich mir so dachte, ach ja, okay, da kann ich so ein kleines bisschen verstehen. Habt ihr irgendeine Verbindung zu dieser Band, dass ihr jetzt sagen würdet, wow, die hat uns wahnsinnig beeinflusst, oder ist
Also,
es einfach? Ja.
schon so auch diese Art von Riffs oder das ist ja so ein, vor allem halt auch so die ganz frühen Sachen, die, und ich meine, ich finde den Sänger jetzt auch ziemlich schlimm und wie er sich so vielen Themen gegenüber verhält, aber rein musikalisch und von dieser ersten Idee, als wir auch noch im Norden angefangen haben, zu zweit Musik zu machen, da haben wir die viel gehört und so ja, die Grundessenz ist davon vielleicht noch da oder auch in meinem Gitarrenspielen, wie ich halt so Riffs spiele. Und da muss man aber wiederum sagen, genau, der Song Du stehst auf ist auch komplett von Tamo, wo Tamo auch Gitarre gespielt hat.
Genau, ich glaube, Eagles of Death Metal war für uns am Anfang, als wir so 18 oder 17 oder so waren, da war das auf jeden Fall, ich glaube, schon so ein bisschen so ein Eye-Opener, auch für so wirklich runtergebrochener, auch so ein bisschen ein Rock, der offen gegenüber Fehlern ist, sagen wir es mal so. Das ist ja bei der ersten Platte wirklich extrem. Diese ganzen komischen Mitschnitte oder diese ganzen kleinen Schnipsel, die es aus dem Studio gibt mit so Takes, die neu angefangen werden und so, ich fand den Vibe sehr cool. Und ich glaube, Jascha und ich haben beide so einen Hang zu solchen richtig, so richtigen Rockriffs. Ich glaube, das ist so wie auch so ein gutes, wie eine gute AC/DC-Rhythmusgitarre. Das sind so Riffs, die holen dann einfach immer ab. Die werden nicht alt. Da steckt sowas drin. Und ich glaube, das haben wir auf jeden Fall schon auch immer noch irgendwie in uns drin.
Ich habe mal gehört über Josh Om, ich weiß immer nie, wie man ihn ausspricht, also von Queens of the Stone Age, dass der seine Riffs anfangs immer rückwärts geschrieben hat.
Das kann ich noch nicht.
Und sie dann erst umgedreht hat und sie deswegen so teilweise krude waren. Also, das macht ihr nicht. Oder habt
Nee.
ihr irgendwelche so crazy Kreativprozesse? Wie, keine Ahnung, ich setze mich nackt mit dem Gesicht zur Wand, um in Stimmung zu kommen, irgendwie sowas. Gibt's ja
Nee.
manchmal.
Nee, ich glaube nicht. Ich
Da
glaube
kommen wir
irgendwie,
dann
nee.
beim achten oder neunten Album mit an. Ja,
Ja.
genau. Wenn Artkabel dann komplett durchgedreht ist.
Ja, genau.
Inwieweit erfüllt ihr das Klischee, wenn wir jetzt mal bei Du stehst auf sind, von so Musikern in Berlin, wie man sich das vorstellt? Seid ihr disziplinierte Frühaufsteher, die sofort rausgehen und ihr Tagwerk beginnen? Oder seid ihr eher so Hänger, die wirklich erst mal gucken, so was geht?
Ich glaube, wir sind beide relativ diszipliniert geworden mit der Zeit. Oder vielleicht waren wir es auch immer so. Also Jascha war das schon immer. Ich glaube, ich bin das so geworden oder bin dann so durch Phasen gegangen, sage ich mal. Du stehst auf, hat aber auch nichts wirklich mit damit zu tun, dass man jetzt früh aufsteht und sein Ding macht, sondern es geht eher darum, dass man trotz der Umstände oder dementsprechend, wie man sich fühlt, dass man dennoch aufsteht und davon überrascht ist, dass es geht. So, genau. Aber ich glaube schon, dass wir beide eigentlich immer Also ich sag mal so, wir haben auf jeden Fall selten, glaube ich, beide leere Tage. So kann man es sagen.
Ja, das ist total interessant. Und deswegen habe ich auch die Frage gestellt, weil ich glaube, dass man Musikern das sehr oft unterstellt. Und gerade Du stehst auf ist so einer dieser Songs, die man ganz schnell als Dada abstempelt und dann aber schnell merkt, wie du eben gesagt hast, das ist eigentlich ein, ja, schon ein motivierender Song, so das Leben so ein bisschen hinzunehmen und mach halt weiter. Es geht, du stehst schon auf. Also du musst auch irgendwie auch wieder aufstehen.
Genau.
Vielleicht gefällt er mir deswegen auch so gut. Du hast jetzt gerade gesagt, Tamu, was dich so konkret an Eagles of Death Metal begeistert hat früher, nämlich diesen Mut, so auch ein bisschen unfertig und falsch zu sein. Eure Songs sind jetzt, finde ich, nicht so nah am typischen Zeitgeist. Also die könnten auch teilweise schon 20 Jahre alt sein, ohne dass sie jetzt altmodisch wirken. Ist es für euch ein Merkmal von guter oder vielleicht sogar echter Musik, wenn sie nicht an Trends gekoppelt ist?
Weiß ich nicht. Also ich glaube, also jetzt bei mir persönlich ist es schon so, es ist auffällig, wie wenn Trends geschehen, wie dann die Bands, die am Anfang an dem Trend dabei waren oder sagen wir mal den Trend mit groß gemacht haben, dass die Trends sind ja meistens schon viel älter und es dauert ja jahrelang, bis es dann irgendwann mal rauskommt. Also wie die, die eigentlich am Anfang dabei waren, wie die dann doch eigentlich über eine Zeit lang bestehen können. Und die halt eben nicht abschmieren. Ich finde oft, dass Gruppen oder Künstler, die versuchen, einem Trend dann genau nachzugehen, dass das dann sich auch sehr schnell auslutscht und dass es nicht so wirklich funktioniert, weil das, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil man dann versucht, einer ganz bestimmten Idee nachzugehen und die dann aber so gesehen die Authentizität dieser Idee nicht aufrechterhalten kann oder ob es einfach daran liegt, dass man diese ganzen Ideen immer dieser einen Gruppe oder diesem einen Künstler zuschreibt, der halt nun mal als erstes da war, was auch immer das bedeutet.
Ich weiß es auch gar nicht. Ich finde es gerade interessanter, so drüber nachzudenken. Und ich fasse das auf jeden Fall als ein Kompliment auf. Aber vielleicht ist es ja auch so, oder Tammo, wenn ich dich jetzt so anschaue, wir machen jetzt 20 Jahre lang zusammen Musik und du hast dich eigentlich ja auch nicht wirklich verändert. Also, vielleicht ist es echt einfach so, dass man vor 20 Jahren ja irgendwas angefangen hat, cool zu finden und seitdem macht man das halt so.
Ja, vielleicht denkt man das über sich selber auch immer einfach immer, man denkt vielleicht auch über sich selber immer mehr, dass man sich verändert oder so, aber dass, wenn man das mal von außen betrachtet, dass man dann merkt, so, nee, eigentlich hat er sich eigentlich nie verändert. Das
Ja,
kann auch.
so charakterlich kann ich es jetzt nicht sagen, nur auf eure Musik bezogen. Ich habe vor kurzem so ein Reel gepostet mit Szenen vom Touralltag und ich dachte mir auch, ihr seht aber auch aus, als ob ihr irgendwie aus den 70ern wärt oder irgendwie so frühe 80er. Also an irgendwas orientiert ihr euch schon, aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es nicht bewusst oder kalkuliert oder um es in Einklang mit der Musik zu bringen, sondern scheint euch, glaube ich, selber nicht so aufzufallen.
Nee, nee, eigentlich nicht. Das fällt uns selber nicht so auf, nee, glaube ich.
Ich fand es ganz süß, dass ihr diesmal auf dem Artwork, also auf dem Cover, nicht euch beide hattet. Nicht, weil es mir beim letzten Mal nicht total gut gefallen hatte, sondern weil ich es irgendwie die Idee niedlich fand, euch als so zwei, ja, weiß ich nicht, so zwei süße kleine Wesen, ich weiß gar nicht, was das sein soll, zu stilisieren. Ich weiß gar nicht, ob ihr
Glaube
das sein sollt.
Nee, ich glaube eigentlich, ja, wahrscheinlich so ein bisschen, oder? Also das war nicht der Plan.
Wer
Das
hat das denn gemacht und was war der Plan?
ich habe mich, oder dieser Grafiker, der hat irgendwann mal ein Albumcover für White Denim gemacht. Und das ist eine große Lieblingsband von mir. Und ich habe den dann auf Instagram gefolgt und der macht halt immer diese Person. Und die Idee, das als Albumcover zu verwenden, die ist auch schon. Also länger als jeder Song auf dem Album. Und jetzt ist es das, war das einfach passend zu dem Song mit dem Begriff Rush Hour des Lebens, dass wir beide da so ein bisschen auch lost und in der Bubble spacig herumfliegen, dass das ja so dieses Gefühl eigentlich ganz gut transportiert hat. Ja. Oder wie nimmst du das weiter?
Ja, das war für mich dann auch so. Es hat dann irgendwie so dann doch thematisch am meisten Sinn gemacht. dass es so diese Wesen sind, was auch immer sie sind, die da so nicht so ganz dran teilnehmen und so da durchfliegen und ja auch so leicht überrascht aussehen, finde ich.
Ja, und so, wie du sagst, durchfliegen, als ob der nächste Windstoß sie schon aus dem Sichtfeld
Ja.
fegt. Und da waren sie schon weg. So
Genau.
irgendwie. Die waren ganz niedlich, aber jetzt sind sie weg. Keine Ahnung, wohin. Es gab irgendwie noch ein Inhalte überwinden. Träumen kann ich gut, heißt da so, waren so vier aneinandergereihte Wörter, so sage ich es jetzt mal, weil der Kontext gar nicht klar ist. Das hat mich ein bisschen erinnert an pure Vernunft darf niemals siegen. Das war schon so ein bisschen philosophisch, aber mich würde interessieren, wie es zu diesem Song kam, weil der endet ja, also der stellt so kurz vor dem Ende der Platte irgendwie alles nochmal in Frage. Es gibt ja dieses KI-Outro, das stellt in Aussicht, dass wir das Wesentliche aufs Spiel setzen können. Das war ich, da, der Song war für mich überhaupt nicht greifbar. Könnt ihr mir dazu mehr sagen? Er hat noch mal alles umgedreht.
Interessant. Also der Song ist wahrscheinlich die einzige Ballade, die es bei Oschkachel gibt, würde ich mal so sagen. Das Instrumental ist von Jascha komplett. Und ich habe da diesen Song drüber geschrieben, der, ja, also im Endeffekt handelt der Song hat schon einen direkten Bezug. Also er handelt um eine Beziehung, die nie eine Beziehung geworden ist oder nie stattgefunden hat, sagen wir es mal so. Ja gut, Beziehung ist ein großes Wort, aber im Endeffekt eine Liebesbeziehung, die nie stattgefunden hat. Und es geht um diese Idee, beim Inhalte überwinden und Überschriften lesen, geht es darum, man kann ja romantische Beziehungen auf verschiedene Arten sehen. Ich glaube, ich sehe das aus einer relativ romantischen Sicht heraus, in dem Sinne, dass ich denke, wenn das Gefühl zwischen zwei Menschen so ist, dann sind mir die Umstände so ein bisschen egal. Also das bedeutet, ich weiß, ich passe mit der Person vielleicht eigentlich nicht zusammen von dem, wie ich mein Leben führe oder was ich vom Leben will. Und ich versuche da nicht in die Zukunft zu schauen. Das ist meine Ansicht davon. Und der Song handelt mehr oder weniger darüber, dass ich versuche, das zu erklären, dass ich das so sehe. Und diese andere Person das aber halt nun mal ganz anders betrachtet. Sie betrachtet das halt eben so, dass es darum geht, dass man bestimmte gleiche Ansichten von den Dingen hat oder so. Und genau, ich glaube, es geht darum, es ist ein Manifest dafür, dass man sich auf das Gefühl einlassen soll. Das bedeutet, die Überschrift zu lesen, dass man sich liebt. Und den Inhalt zu überwinden. Das ist die Idee dahinter. Und kam eigentlich mal von eigentlich mal einem Artikel, den ich gelesen habe, ich weiß nicht mal wo es aber um so einen politischen Kontext ging, dass man Überschriften lesen sollte und Inhalte überwinden. Und da, das habe ich irgendwie damit verbunden. Die Idee fand ich irgendwie cool.
Interessant. Also zum einen, wenn du das dann also unter diesen Titel Rush Hour des Lebens packst, dann ergibt es ja auch voll Sinn, weil wenn das Leben eine Rush Hour ist und alles total schnell geht und sowieso an einem vorbeisaust, dann ist es vielleicht wirklich ratsam, sich gar nicht mal so in manchen Momenten mit den Inhalten auseinanderzusetzen, sondern nur die Überschrift, in dem Fall wir lieben uns, einfach zu nehmen. Und ich war gar nicht so weit weg mit diesem pure Vernunft darf niemals siegen, weil das hatte ich so sofort als Zitat im
Das
Kopf.
stimmt. Also hatte ich jetzt nicht im Kopf, aber klar, du hast recht, das ist natürlich eine ähnliche Herangehensweise. Also ich kenne den Text jetzt gar nicht im Gesamten von Pure Vernunft darf niemals siegen, aber warte
Ist
mal,
auch
das
ein
ist
Song oder nur ein
Albumtitel, oder?
Albumtitel?
Albumtitel, ne?
Ist auch ein Song, ein Albumtitel und ein Song von Tokotronic und wäre jetzt zu lang, um den zu zitieren und würde, glaube ich, auch
Ja.
Dirk so gar nicht gerecht werden, wenn ich jetzt hier mit so ein paar Brocken dahin komme. Aber kannst du ja gerne mal durchlesen. Ist auf jeden Fall, geht in die ähnliche Richtung. Wir brauchen neue Lügen. Und die uns an der Nase langführen und solche Sachen. Also da geht es im Prinzip darum, dass man auch manchmal sich so einer Illusion einfach hingeben muss und nicht so viel darüber nachdenkt. Einfach für den Moment und vielleicht wird aus dem Moment dann was Längeres. Ach, guck mal, jetzt haben wir so schön romantisch und schon fast philosophisch geschlossen, dass ich schon zu meiner letzten Frage komme. Und zwar, es gibt den Song Die Sache und da gibt ihr so eine Steilvorlage. Ich mache es nicht für das Geld, ich mache es für die Sache und darum ist es wirklich schlecht um mich bestellt. Ich würde gern von beiden von euch wissen, warum macht ihr es denn?
Ich glaube, das ist halt einfach so Man ist auf dieser Welt und ich habe mir das so als Hauptausdrucksweise ausgesucht und es ist halt einfach so da. Also es ist, ich kann mir das gar nicht ohne vorstellen. Das macht man halt einfach so.
Genau. Ich glaube, bist du fertig oder wolltest du noch was sagen?
Ich bin fertig.
Okay. Ich glaube, genau, das schließt das Thema Rush Hour des Lebens jetzt nicht gut ab, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt davon oder eine grundlegende Frage, wovon man lebt und was man tut. Und ich glaube, für mich passt es ganz gut dazu, dass, wie wir schon vorher gesagt haben, wo wir uns auch gefragt haben, inwiefern wir das noch weitermachen oder was wir machen damit, dass das die Antwort ist, wenn man lange mal drüber nachdenkt. Ich finde, man fragt sich oft nach dem Sinn, warum man Dinge tut oder so. Und eigentlich hinterfragt man den Sinn ja oft eigentlich nur in Momenten, wenn es darum geht, dass Sachen keinen Erfolg haben oder halt eben kein Geld bringen. Das geht ja oft einher, jetzt nicht immer, aber oft. Man sollte sich darauf zurückbesinnen manchmal. Und ich finde das sehr befreiend, warum man das überhaupt an erster Stelle mal gemacht hat und warum man das macht. Und dass man macht es halt, weil man halt das für diese Sache macht. Diese Sache, die ungreifbar ist, aber es ist halt etwas, woran man irgendwie zu glauben scheint, warum auch immer. Das geht halt tiefer, als man denkt. Und ich glaube, dass wir beide uns auch in diesen, wahrscheinlich auch schon vorher, aber auch bewusst geworden sind in den letzten Jahren, dass ich glaube, egal, ob man jetzt irgendwann aufhört, Platten rauszubringen oder aufhört zu touren, aber ich glaube, Musik werden wir beide immer machen. Das ist halt einfach etwas, was man tut. Wir machen so viel Musik, die niemals rauskommt und die einfach nur auf so einer Festplatte liegt, auch jeder für sich. Und das ist einfach ein Teil von uns und dafür tut man es, für dieses Ding halt eben. Und man bestreitet sein Leben so, um es möglich zu machen, dass man es weiterhin tun kann.
Schöner hättest du es kaum sagen können, weil ich frage mich auch oft, warum mache ich eigentlich seit 14 Jahren Musikjournalismus, ohne dass ich dafür irgendwie
Ja.
großartig Geld kriege, neben meiner richtigen Arbeit. Und eine Frage habt ihr mir jetzt beantwortet, warum mache ich Krachfink, warum mache ich den Podcast, um mit so Bands wie euch sprechen zu können, mehr
Danke
darüber zu
dafür.
erfahren, warum ihr diese Platte wie gemacht habt. Ich habe jetzt sehr, sehr viele tolle Sachen erfahren und ich hoffe, die Leute, die bis hierhin zugehört haben, auch. Vielen, vielen Dank für eure Zeit
Dir vielen Dank.
und
Danke
für die
dir.
schönen Antworten.
Dankeschön.